sitzen bleiben.
Die DIPF-Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft.
Herzlich willkommen bei Sitzen bleiben, dem Podcast vom DIPF-Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Unser Podcast behandelt Fragen rund um das Thema Schule, die am DIPF erforscht werden. Und viele Ergebnisse dieser Studien dürften eigentlich auch viele Eltern interessieren. Am Mikrofon ist heute Anke Wilde und zu Gast habe ich hier Andrea Schmidt. Sie arbeitet unter anderem in dem Forschungsprojekt Sascha, soziale und schulische Herausforderungen beim Schulübergang. Und zu diesem Thema hat sie erst kürzlich einen Aufsatz veröffentlicht. Andrea, du hast dich ja mit der sozialen Seite beim Schulübergang befasst. Wie wichtig sind eigentlich neue und bestehende soziale Beziehungen mit den Freunden, Mitschülerinnen oder eben auch unbekannten Menschen im Schulalltag?
Ja, die sozialen Beziehungen mit MitschülerInnen sind wirklich sehr wichtig für Kinder im Schulalltag. Man muss sich auch vorstellen, der Schulalltag macht einfach einen ganz großen Teil des Alltags von Kindern aus. Das heißt, sie verbringen sehr viel Zeit in der Schule mit ihren MitschülerInnen. Und demzufolge bilden die MitschülerInnen auch wiederum einen ganz großen Teil der Peer-Kontakte ab, die Kinder haben. Und Peer-Kontakte oder Peers sind die Gleichaltrigen. Ich denke, das werde ich ganz automatisch im Verlauf heute immer wieder benutzen, das Wort. Das heißt, damit sind einfach alle Kinder, die ungefähr im gleichen Alter sind, gemeint. Und die Kontakte zu diesen Peers sind sehr wichtig für das Wohlbefinden und für die Entwicklung von Kindern. Das heißt, für eine gesunde Entwicklung und für ein hohes Wohlbefinden ist es ganz wichtig, dass die Kinder sich von ihren Peers irgendwie angenommen und akzeptiert und gemocht fühlen, dass sie gut mit ihnen spielen und dass sie sich mit ihnen super verstehen. Und dieses Gefühl der sozialen Eingebundenheit in die Klassengemeinschaft kann aus ganz verschiedenen Situationen im Alltag resultieren. Das heißt zum Beispiel, wenn die Kinder sich in der Gruppenarbeit gut mit den anderen Kindern verstehen, wenn sie in der Pause Freunde und Freundinnen zum Spielen haben oder wenn sie im Sportunterricht immer als eine oder einer der Ersten in ein Team gewählt werden, dann resultiert quasi insgesamt so ein Gefühl der sozialen Eingebundenheit oder Zugehörigkeit in die Klassengemeinschaft. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass die Kinder sich von ihren Peers nicht ausgeschlossen oder zurückgewiesen fühlen. Und dieses Gefühl von sozialer Ausgrenzung kann dadurch entstehen, dass Kinder von anderen geärgert werden, dass andere gemein zu ihnen sind oder auch, dass sie sich mit Peers streiten. Das kann auch zum Beispiel sein, dass ein Kind in der Gruppenarbeit irgendwie ausgeschlossen wird, nicht mitreden darf oder dass die anderen Kinder es ignorieren. Oder auch, dass ein Kind in der Pause niemand hat, mit dem es spielen kann oder dass es im Sportunterricht immer als Letzte oder Letzter in ein Team gewählt wird. Und hier ist es ganz wichtig, zwischen der sozialen Eingebundenheit und sozialer Ausgrenzung zu unterscheiden. In der Forschung zum Beispiel auch, dass man in Studien beides erfasst. Denn in der Klasse, muss man sich vorstellen, gibt es ja ganz viele verschiedene Kinder. Und mit manchen Kindern bin ich vielleicht befreundet und mit anderen eher nicht. Das heißt, es macht total Sinn, dass ich an einem Tag mich sozial sowohl eingebunden fühle und gemocht fühle, aber auch möglicherweise von anderen Kindern eher ausgegrenzt oder geärgert werde.
Und wie habt ihr das dann genau gemacht?
Wir haben die Kinder tatsächlich danach gefragt. Also wir haben sie gefragt, sowas wie, heute habe ich mich gut mit den anderen Kindern in meiner Klasse verstanden, heute haben mich die anderen Kinder beachtet, heute habe ich mich von den anderen Kindern in meiner Klasse gemocht gefühlt oder ich habe mit denen gut gespielt. Und das beantworten die Kinder dann auf einer Skala, also die stimmen quasi dieser Aussage zu oder eher nicht. Das gibt es 5 Punkte, stimmt genau oder stimmt gar nicht. Da können die Kinder dann quasi sagen, wie diese Aussage auf einer täglichen Basis oder an diesem einen Tag für sie stimmt oder nicht. Und das waren jetzt die Beispiele für soziale Eingebundenheit. Und dann haben wir auch noch soziale Ausgrenzung erfasst. Das ist zum Beispiel, heute habe ich mich mit jemandem in meiner Klasse gestritten, heute hat mich jemand aus meiner Klasse ausgegrenzt, heute war jemand gemein zu mir oder auch heute hat mich jemand aus meiner Klasse geärgert.
Und wie seid ihr eigentlich an diese Kinder rangekommen?
Ja, das war ein längerer Prozess, muss ich sagen. Also Sascha, das Projekt hatte zum Ziel, den Übergang von der Grundschule aufs Gymnasium zu untersuchen. Und das heißt, wir haben dabei angefangen, Gymnasien zu kontaktieren und denen die zu fragen, ob sie an dieser Studie teilnehmen würden. Denn es ist ja so, die Kinder wechseln von der Grundschule aufs Gymnasium und viele gehen in eine Nachbarstadt aufs Gymnasium oder fahren vielleicht auch eine längere Zeit, um aufs Gymnasium zu kommen. sodass wir eben damit angefangen haben und dann geguckt haben, was sind die Grundschulen, die ihre Schüler auf dieses Gymnasium schicken? Also von wo kommen die Kinder, die dann am Gymnasium landen? Und so haben wir dann die umliegenden Grundschulen kontaktiert und dort auch noch gefragt, ob sie an der Studie teilnehmen wollen. Man muss sagen, dass auch im Vergleich zu anderen Studien unser Projekt recht aufwendig war für die Lehrer, für die Eltern, für die Kinder. Und deswegen das natürlich auch irgendwie eine Bürde ist für die Schulen und die sich das gut überlegen müssen, ob sie daran teilnehmen können. Vor allem auch Gymnasium, was eh eine aufregende Zeit ist für alle Beteiligten, wenn die Kinder in der 5. Klasse ankommen. Aber letztendlich stimmt dann quasi erstmal die Schule zu. Dann werden alle Klassenlehrer der jeweiligen Stufe, also in der Grundschule dann die Stufe 4 und auf dem Gymnasium Stufe 5, gefragt, ob sie sich vorstellen können, mit ihrer Klasse teilzunehmen. Dann können die wieder entweder zustimmen oder ablehnen. Und dann tritt man an die Eltern und Kinder heran. Und da können auch oder müssen wieder Eltern und Kinder beide an der Teilnahme zustimmen, sodass man sie dann letztendlich als Teilnehmer mit aufnimmt. Und wenn die Kinder nicht wollen, aber die Eltern schon, dann nehmen die Kinder eben trotzdem nicht teil, weil sie das auch selbst wollen sollen.
Die Lehrkräfte, die dann zustimmen, das ist ja dann klar, dass die auf jeden Fall hinter diesem Projekt stehen und dass die das als sehr sinnvoll erachten. Aber wie war da eigentlich die Zustimmung seitens der Eltern und der Kinder?
Also insgesamt bei Eltern und Kindern war es fast immer so, dass es übereingestimmt hat. Also wahrscheinlich werden die sich auch abgesprochen haben und das Kind gefragt haben, hast du Lust, daran teilzunehmen? Und ich finde das sinnvoll oder weniger sinnvoll. Also wir hatten sehr, sehr selten Fälle, in denen das Kind teilnehmen wollte und die Eltern nicht oder andersrum. Und insgesamt im Schnitt in der 4. Klasse haben ungefähr 75% der Kinder teilgenommen, die wir sozusagen eingeladen haben, also die, wo die Lehrkräfte auch zugestimmt haben. Und auf dem Gymnasium war es ein bisschen weniger, da haben 108 von 180 Kindern teilgenommen ungefähr.
Und wie viele Schulen waren nochmal dabei?
Es war nur ein Gymnasium letztendlich. Also wir hatten eine ganz, ganz kurzfristige Absage von einem anderen Gymnasium und in der 4. Klasse hatten wir 2 Grundschulen, sodass ich immer sage, das ist wirklich viel zu wenig, um da Aussagen treffen zu können, die sich wirklich auf unterschiedliche Schulen oder Schulformen beziehen.
Okay. Und also ihr habt ja sicherlich unterschiedliche Fragebögen gehabt für Grundschule und für das Gymnasium, oder?
Also die Kinder haben an beiden Schulen die gleichen Fragen beantwortet. Das ist ganz wichtig in der Forschung, damit wir wirklich auch die Daten sozusagen miteinander vergleichen können. Weil wenn wir unterschiedliche Fragen einsetzen, dann kann es ja einfach auch an den Fragen liegen, dass die Kinder unterschiedlich darauf antworten. Und deswegen haben wir sowohl in der Grundschule als auch am Gymnasium Fragen eingesetzt, die gleich waren und haben auch vorher in sogenannten Pilotierungsstudien, wo wir Fragen ausprobiert haben, geguckt, dass es Fragen sind, die Kinder sozusagen in der Grundschule schon beantworten können, die sie aber auch auf dem Gymnasium beantworten und dass das nicht irgendwie zu kindliche Fragen sind oder zu schwierig gestellte Fragen. Also dass das sozusagen passt für alle Kinder in der Altersgruppe, die wir untersuchen.
Ging ja jetzt insbesondere ums Gymnasium. Sind solche Untersuchungen eigentlich auch für andere Schulen geplant oder kann man die Ergebnisse, die ihr habt, dann auch übertragen auf andere Schulformen?
Das ist eine sehr spannende Frage, ob es Unterschiede zwischen einzelnen Schulformen gibt. Basierend auf meiner bisherigen Forschung kann ich dazu leider wenig bis gar nichts sagen, weil wir wirklich nur das Gymnasium untersucht haben. Das war auch also eine logistische Frage auf der einen Seite und auf der anderen Seite theoretische Überlegungen. Das heißt, wir wollten so die Grundlage, dass die Anforderungen irgendwie steigen, auch die schulischen Anforderungen, das ist vor allem bei dem Übergang aufs Gymnasium so. Wir hätten es aber auch von der Manpower und allem nur geschafft, ungefähr eine Schule von jeder Schulform zu nehmen. Und dann hat man so wenig statistische Power am Ende, dass man dann auch wieder keine wirklich validen Aussagen darüber treffen kann, welche Unterschiede kamen jetzt wirklich zustande, weil es eine unterschiedliche Schulform war oder liegt es nicht an anderen Sachen, die irgendwie damit zusammenhängen, dass es einfach eine andere Schule war.
Okay. Und nur, dass ich das richtig verstehe, waren das dann dieselben Kinder an den Grundschulen, die befragt worden sind? Also ist das sozusagen so eine Längsschnittbefragung oder waren das dann andere Kinder an der Grundschule als die, die am Gymnasium befragt worden sind?
Ja, das ist die eine wichtige Frage. Also Sascha war als Längsschnittprojekt geplant. Wir wollten die Kinder sozusagen wirklich kurz vor dem Schulübergang und kurz nach dem Schulübergang befragen und gucken, was passiert mit denen. So, wie ich schon gesagt habe, wir haben angefangen, die Gymnasien zu rekrutieren, hatten da zwei und wollten dann an die Grundschulen, aber wir haben wirklich gemerkt, dass bei den Schulen auch einfach sehr viel los ist momentan und die Lehrkräfte sehr viel zu tun haben, sodass wir nicht so eine hohe Bereitschaft von den Schulen hatten, an der Studie teilzunehmen, leider. Deswegen hatten wir dann zwei Grundschulen und zwei Gymnasien, wobei das eine Gymnasium ja leider sehr kurzfristig noch abgesprungen ist. Von daher sind es eher ein querschnittliches Design. Das heißt, wir haben Kinder in der vierten Klasse untersucht und wir haben vor allem andere Kinder in der fünften Klasse untersucht. Es gab ein paar Kinder, die in der vierten teilgenommen haben, die dann auch auf dieses eine Gymnasium gewechselt haben, das wir in unserer Studie drin hatten. Aber man muss sich auch überlegen, da war nur wirklich sehr wenig Zeit dazwischen von dieser Untersuchung in der Grundschule bis zu der Untersuchung auf dem Gymnasium. Das heißt, die Kinder, die in der Grundschule schon teilgenommen hatten, hatten auch nicht unbedingt ein paar Wochen bis Monate später wieder Lust, an so einer intensiven Studie teilzunehmen. Sodass wir jetzt letzten Endes nur vier Kinder haben, die wir sowohl vor als auch nach dem Schulübergang untersucht haben. Und man deswegen sich diese Stichproben sozusagen unabhängig voneinander anschauen sollte oder wir das auch so gemacht haben. Mhm. Also was ich auch noch überlegt habe, ob es nicht auch wichtig wäre, die Studie vielleicht nochmal so zu erklären, ne? weil wir ja so Mikrolängen...
Ja, unbedingt gerne.
Weil das ist, glaube ich, vom Design her, sonst sage ich immer, oh, das ist ja so anstrengend, daran teilzunehmen. Die fragen sich so, warum überhaupt?
Mhm. Ja, erzähl.
Okay. Also das Besondere an unserem Studiendesign ist, dass wir keinen klassischen Querschnitt haben. Also wenn wir die Kinder in der vierten Klasse untersucht haben, dann ging das über vier Wochen hinweg. Das heißt, mit normalen querschnittlichen Studien kann man Aussagen treffen wie Kinder, die besser eingebunden sind als andere Kinder, zeigen auch ein besseres Wohlbefinden, also zum Beispiel eine bessere Stimmung. Das bedeutet in dem Design, dass eine Reihe von Kindern zu einem Zeitpunkt befragt wird und was sie denn sagen würden, wie gut sie sich normalerweise mit Peers verstehen und ob sie normalerweise viel traurig sind oder viel gut gelaunt sind. Und solche Fragen erfordern, dass die Kinder quasi ihr ganzes Leben in Betracht ziehen und dann versuchen, all ihre bisherigen Erfahrungen zu aggregieren, also zusammenzufassen und eine Aussage dazu zu treffen, wie gut eingebunden sie sich üblicherweise fühlen. Und das ist eine ganz schöne Leistung für Kinder und im Übrigen auch für Erwachsene. Und was wir machen, sind messzeitpunktintensive Studien. Das heißt, wir haben die Kinder über einen Zeitraum von vier Wochen jeweils viermal pro Tag befragt. Dazu haben die von uns Forschungssmartphones bekommen für diese Zeit. Das heißt, das waren einfach Geräte, auf denen alle normalen Funktionen deaktiviert waren. Also die konnten nicht ins Internet, die konnten nicht telefonieren oder sonst irgendwas mit den Smartphones machen, sondern nur quasi an unserer Studie teilnehmen. Die Smartphones haben dann viermal am Tag auf sich aufmerksam gemacht, haben also vibriert oder geklingelt. Und dann haben die Kinder da Fragen beantwortet und auch zweimal am Tag Arbeitsgedächtnisaufgaben bearbeitet. Und in diesen Momenten haben wir sie natürlich gefragt, wie geht's dir gerade? Also wie gut gelaunt bist du gerade? Bist du gerade traurig? Bist du gerade aufgeregt? Und so weiter, ganz verschiedene Adjektive, sodass die Kinder nicht all ihre bisherigen Gemütszustände irgendwie zusammennehmen und quasi im Kopf mitteln müssen, sondern nur in Anführungsstrichen überlegen müssen, wie geht's mir denn jetzt im Moment? Das ist natürlich für die Kinder einfacher, aber insgesamt das Studiendesign mit vier Wochen lang viermal täglich Fragen und Aufgaben ist natürlich sehr aufwendig, auch sowohl für uns Forschende als auch natürlich vor allem für die teilnehmenden Kinder. Es ist ein hoher zeitlicher Aufwand, aber es lohnt sich für die Qualität der Daten, die man am Ende hat. Also ich habe ja schon gesagt, bei querschnittlichen Daten vergleicht man unterschiedliche Kinder miteinander. Ich sage, Kinder, die besser eingebunden sind als andere Kinder, haben ein besseres Wohlbefinden zum Beispiel. Und mit unseren mikrolängsschnittlichen Daten kann man nicht nur Kinder miteinander vergleichen, sondern auch unterschiedliche Tage innerhalb von Kindern. Das bedeutet, dass jedes Kind sozusagen als sein eigener Referenzpunkt dient und wir dann solche Aussagen treffen können wie, an Tagen, an denen die Kinder sich besser mit ihren Mitschülern verstanden haben als normalerweise oder an denen sie sich mehr gemocht gefühlt haben von ihren Peers, haben sie auch ein besseres Wohlbefinden berichtet, also waren glücklicher und zufriedener zum Beispiel. Solche Analysen nennen sich Within-Person-Analysen und die sind sehr wichtig, weil sie es erlauben, zu untersuchen, ob Zusammenhänge überhaupt auf täglicher Ebene zu finden sind oder ob man sie eben nur im Mittel und im Vergleich zwischen Kindern finden kann. Also ist es so, dass Kinder, die eigentlich gut eingebunden sind, auch an Tagen, an denen sie sich mal ein bisschen schlechter mit Peers verstehen, schon eine gedrücktere Stimmung berichten? Oder ist es nur so, dass man diesen Zusammenhang finden kann, wenn man unterschiedliche Kinder miteinander vergleichen kann? Das ist ja auch dann, also diese Within-Person-Aussagen, die brauchen wir ja auch zum Beispiel, wenn wir Interventionen testen wollen. Weil wir wollen ja wissen, hilft es dann innerhalb von Kindern? Kann ich die Stimmung von Kindern verbessern, indem ich auf täglicher Ebene was verändere? Und deswegen ist es zwar aufwendig, solche Studien durchzuführen, aber schon sehr wichtig.
Ja. Und zu welchem Ergebnis seid ihr da gekommen? Also beispielsweise ist die Gesamtstimmung dann irgendwie bedingt sie dann eben die sozialen Beziehungen oder ist es dann umgekehrt, dass die sozialen Beziehungen dann jetzt die Gesamtstimmung beeinflussen? Also sozusagen, wenn ich mich gut fühle mit meinen Freunden, dann fühle ich mich auch allgemein gut. Genau, das wollte ich fragen. Und das andere war, ging es dann tatsächlich Kindern, die irgendwie sozial gut eingebunden sind, wenn die jetzt gerade aber irgendwie eine gedrückte Stimmung hatten, waren die dann schneller wieder die Alten sozusagen, dass es denen dann besser ging?
Ja, das sind jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Ich versuche mal sozusagen vorne anzufangen mit unseren Ergebnissen, die wir gefunden haben.
Ja, super.
Also genau, ich habe gefunden, dass an Tagen, an denen Kinder sich besser mit ihren Mitschülern verstehen, an denen sie sich mehr gemocht fühlen, an denen sie gut mit ihren Peers spielen und sich da beachtet und verstanden fühlen, an denen zeigen sie auch eine bessere Stimmung. Das heißt, sie haben gesagt, dass sie besser gelaunt waren, dass sie zufriedener waren, dass sie sich toll gefühlt haben. Und ich habe auch gefunden, dass an Tagen, an denen Kinder sich mehr sozial ausgegrenzt gefühlt haben, das heißt, sie haben sich vielleicht mit jemandem mehr gestritten als sonst, sie haben sich ausgegrenzt gefühlt, sie haben gesagt, oh, meine MitschülerInnen waren gemein zu mir oder haben mich geärgert und zwar mehr als eben im Mittel pro Kind. Also das sind solche Tage mit Ausschlägen nach oben sozusagen. Also an denen haben die Kinder sich mehr sozial ausgegrenzt gefühlt, als sie es normalerweise getan haben. An denen haben sie eine höhere negative Stimmung berichtet. Das heißt, sie haben mehr gesagt, dass sie traurig waren, dass sie sich schlecht fühlen, dass sie unglücklich sind oder auch, dass sie ängstlich sind. Und die Wirkrichtung von Effekten, das ist eine andere Frage. Das ist immer eine ganz heikle Sache in der Forschung. Man kann keine klaren Aussagen über die Wirkrichtung, also die Kausalität von Effekten treffen. Ich gehe davon aus, dass es eine wechselseitige Beziehung gibt eigentlich zwischen Stimmung, also Wohlbefinden und den sozialen Beziehungen. Weil ich habe auch gefunden, also ich habe es ja gerade so erzählt quasi, dass man sagen würde, okay, die sozialen Erfahrungen beeinflussen die Stimmung. Was ich aber auch finden konnte, war, dass die Stimmung, die wir morgens vor der Schule gemessen haben, also wie ging es den Kindern am Morgen? Die hat vorhergesagt, wie die Kinder sich später in der Schule mit ihren Peers verstanden haben. Und das ist ja auch irgendwie plausibel. Ne? Also wenn ich morgens aus was für Gründen auch immer, vielleicht weil ich schlecht geschlafen habe oder mich mit meinen Eltern gestritten habe, wenn ich da schlecht drauf bin, dann bin ich vielleicht auch irgendwie gereizter und genervt und gehe dann weniger positiv auf meine Peers zu, als ich es normalerweise tun würde. Und das führt dann dazu, dass ich nicht so schöne soziale Erfahrungen möglicherweise in der Schule mache. Aber gleichzeitig, wenn ich mich in der Schule mit meinen Peers nicht gut verstehe oder mich vielleicht sogar irgendwie ausgegrenzt fühle, mich jemand ärgert oder ich mich mit jemandem streite, dann drückt das natürlich auch auf meine Stimmung. Und was wir hier auch gefunden haben, ist, dass dieser Zusammenhang quasi nicht nur für den Moment in der Schule besteht, sondern auch für die Messung am Nachmittag und am Abend. Das heißt, wenn die Kinder sich schlecht mit Peers verstanden haben, dann hing das auch damit zusammen, wie sie sich am Nachmittag und am Abend, also nach der Schule, gefühlt haben. Das heißt, es scheint so nachzuschwingen. Ne? Wenn die Kinder schlechte Erfahrungen in der Schule machen, dann geht es ihnen auch nachmittags und abends noch ein bisschen schlechter als sonst. Also es zeigt einfach, wie wichtig das ist, was die Kinder für soziale Erfahrungen in der Schule mit ihren Peers machen.
Okay. Solche Zusammenhänge zwischen allgemeinem Wohlergehen und den sozialen Beziehungen wurden ja bisher bei Schulkindern bislang noch nicht so untersucht.
Ja, ganz, ganz wichtig ist hier die Betonung auf dieses so noch nicht untersucht. Also es gibt viele Studien dazu, wie die soziale Eingebundenheit oder die Ausgrenzung dann in Form von Mobbing oder so mit dem Wohlbefinden und der Entwicklung von Kindern zusammenhängt. Das sind aber dann meistens querschnittliche Studien. Also wo ich eine Stichprobe habe, die befrage ich zu einem Zeitpunkt. Das heißt, die Kinder sollen all ihre Erfahrungen irgendwie zusammenfassen und eine Aussage dazu treffen, wie sie sich normalerweise mit ihren Peers verstehen. Und dann können wir Unterschiede zwischen Kindern quasi untersuchen. Das ist dann das, wo ich gesagt habe, ja, Kinder, die besser eingebunden sind als andere, denen geht's auch besser. Und der Unterschied zu unserer Studie ist, dass wir dieses messzeitpunktintensive Design haben, um Zusammenhänge innerhalb von Kindern über die Zeit hinweg zu untersuchen. Und es gibt ein paar Studien, die sich auch so dieses Within-Person-Design angeschaut haben oder so ein Design umgesetzt haben. Und im Vergleich dazu haben wir aber eine längere Zeitspanne. Also ich kenne keine Studie, die Daten über 4 Wochen hinweg 4-mal am Tag gesammelt hat. Oft wird nur eine Woche lang untersucht und ganz oft gibt es auch nur einen Messzeitpunkt am Tag. Das heißt, wir haben einfach mehr Daten gesammelt. Und wir haben auch relativ junge Kinder befragt. Also die jüngsten Kinder in unseren Studien waren 8 Jahre alt und die ältesten waren 12 Jahre. Das ist insgesamt schon ein recht junges Alter, weil man muss ja auch bedenken, dass wir die Kinder selbst danach fragen, wie sie sich fühlen oder was sie erlebt haben. Das erfordert Introspektion, also so eine nach innen gerichtete Beobachtung, zu überlegen, wie geht's mir eigentlich gerade? Und das braucht auch eine gewisse kognitive Reife. Und da würde ich sagen, ist 8 so ungefähr das Mindestalter, das Kinder haben sollten, um eine valide Aussage über ihr Erleben treffen zu können.
Und habt ihr Unterschiede zwischen den verschiedenen Altersgruppen eigentlich entdecken können? Also sind jetzt beispielsweise Viertklässler da etwas anders drauf als Sechstklässler? Gut, es ist jetzt auch nicht so eine riesengroße Zeitspanne. Andererseits machen Kinder natürlich zwischen 8 und 10 beispielsweise schon noch enorme Entwicklungssprünge. Aber habt ihr da irgendwelche Unterschiede in euren Daten gesehen dazu?
Ja, ich habe mir auch Alterseffekte sozusagen in meinen Stichproben angeschaut, wobei man da auch dazu sagen muss, dass es wirklich eine relativ geringe Altersspanne ist, die wir uns da anschauen können. Und wir haben keine sehr klaren Ergebnisse dazu finden können. Also wenn wir uns die einzelnen Konstrukte, also zum Beispiel soziale Eingebundenheit oder Selbstwert, was auch zum Wohlbefinden gehört, wenn wir uns das anschauen, dann findet man, dass über diese Zeitspanne hinweg der Selbstwert ein bisschen abnimmt. Das passt auch zu anderer Forschung, die das aufzeigt. Und was wir auch finden, ist, dass die soziale Ausgrenzung ein bisschen weniger wird. Das könnte damit zusammenhängen, dass die Kinder am Gymnasium, dadurch, dass wir sehr, sehr früh in die Zeit ans Gymnasium gegangen sind, also innerhalb der ersten Wochen haben wir angefangen, Daten zu erheben. Und da ist es so, die Kinder sind in dieser neuen Umgebung, haben die neue Klasse und wollen sich erstmal mit allen verstehen, wollen ja auch gucken, wen mag ich, mit wem will ich befreundet sein, mit wem eher nicht, aber man geht ja nicht gleich total gegeneinander. Das heißt, möglicherweise ist in den ersten Wochen erstmal so ein bisschen heile Welt noch am Gymnasium. Aber ich würde diese Ergebnisse auch wirklich nicht überinterpretieren. Was wir allerdings nicht finden konnten, war eine Moderation der Effekte. Das bedeutet, wir konnten nicht finden, dass zum Beispiel ältere Kinder eine stärkere Beziehung zwischen den sozialen Erfahrungen und Wohlbefinden zeigen. Es gibt also viele theoretische Überlegungen, auch empirische Belege dafür, dass je älter die Kinder werden, aber das betrifft auch vor allem nochmal die Zeit nach dem 12. Lebensjahr, also vor allem so die Pubertät, dass die Kinder sich ja mehr den Peers zuwenden. Das heißt, da gibt es eine leichte Abkopplung vom Elternhaus, mehr hin zu Gleichaltrigen. Und man hätte vermuten können, dass das vielleicht auch schon anfängt in der Altersspanne, die wir untersuchen. Aber das konnten wir zumindest in unseren Daten nicht finden. Also es ist nicht so, dass ältere Kinder, bei denen noch mehr die tägliche Stimmung von den täglichen sozialen Erfahrungen abhängt als bei jüngeren Kindern, was bedeutet, dass es für uns in dieser Altersspanne 8 bis 12 Jahre für alle Kinder wichtig ist, fürs Wohlbefinden, wie sie sich verstehen oder auch die Stimmung, wie sie sich mit Peers, ne, auseinandersetzen und mit denen im Alltag klarkommen.
Mhm. Ich muss noch mal einmal zurückspringen. Und zwar, du hattest ja von den Studien gesprochen, die es bisher gegeben hatte, und dann eben euer neues Setting sozusagen mit über 4 Wochen, viermal täglich befragen. Haben eure Ergebnisse eigentlich die alten Studien dann bestätigt oder gab es dann irgendwie doch irgendwelche eklatanten Unterschiede?
Im Grunde konnten wir sozusagen das, was querschnittlich gefunden wurde, auch auf den täglichen Kontext übertragen. Aber da gibt es auch die Einschränkung, dass die meisten bisherigen Studien entweder soziale Eingebundenheit gemessen haben oder soziale Ausgrenzung. Es gibt ganz viele sozusagen, ich nenne sie mal Mobbing-Studien, aber die erheben dann nicht, ob die Kinder sich nicht dennoch irgendwie eingebunden fühlen. Und das war auch ein großer Vorteil, sage ich mal, von unserer Studie, dass wir das beides erhoben haben, genauso wie dass wir Wohlbefinden in zwei Komponenten geteilt haben, nämlich in positiven Affekt und negativen Affekt. Das bildet also gute Stimmung und schlechte Stimmung ab. Und das ist, es gibt neuere Forschung zeigt das immer wieder, dass es wichtig ist, so unterschiedliche Valenzen sozusagen zu erheben. Dass es nicht ausreicht, wenn ich gute Stimmung messe, sondern dass ich auch den sozusagen Gegenpart schlechte Stimmung messen muss. Und so scheint es eben auch bei sozialen Beziehungen zu sein. Man sollte das schon beides erheben, um da ein volles Bild von diesen sozialen Erfahrungen zu haben.
Habt ihr denn da irgendwie auch ein Muster entdecken können? Also, dass es sozusagen die klassischen introvertierten Kinder gibt, die irgendwie im Zweifel auch mit sich selbst gut klarkommen, einfach so. Also, ich denke da jetzt beispielsweise einfach an meine Kinder, ne? Der Große ist total extrovertiert, der braucht immer jemanden, irgendwie so einen Gegenpart, mit dem er interagieren kann. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch meinen zweiten Sohn, der total glücklich ist, wenn man ihn in Ruhe lässt und wenn er einfach so sein Ding machen kann. Kann man solche Sachen beispielsweise dann auch sehen in den Studien, dass also introvertiertere Kinder irgendwie anders umgehen, soziale Ausgrenzung anders erleben, anders erfahren als jetzt extrovertiertere Kinder? Konntet ihr sowas abbilden?
Ja, also es sind auf jeden Fall spannende Fragen. Wir haben auch die Persönlichkeit erfasst, allerdings nur von den Eltern. Also die Eltern haben angegeben, wie introvertiert oder so ihr Kind ist. Und da konnten wir keine Zusammenhänge finden. Allerdings glaube ich, dass das auch an den Fragen liegt. Also es kann einfach sein, dass introvertierte Kinder dann trotzdem eine höhere Eingebundenheit angeben, auch wenn nicht so viele spezifische Ereignisse stattgefunden haben, die dieses Kind eingebunden fühlen haben lassen. Also die sind dann mit weniger zufrieden, denen reicht weniger. Und von daher glaube ich, ne, dass man deswegen das nicht so gut abbilden kann in den Daten, weil es mir ja immer darum ging, wie fühlt sich das Kind? Und wenn das Kind sich mit wenigen positiven Ereignissen total eingebunden fühlt, dann reicht mir das, weil ich denke, das ist das, was wichtig ist für das subjektive Wohlbefinden. Aber was wir auch gefunden haben, waren so Sensibilisierungseffekte. Das heißt, Kinder, die häufig sozial ausgeschlossen werden, die sich also in ihrem schulischen Alltag oft mit den Peers streiten oder erleben, dass sie jemand ärgert oder gemein zu ihnen ist oder sie ausgrenzt. Diese Kinder werden sensibilisiert in Bezug auf diese soziale Ablehnung. Das heißt, an Tagen, an denen sie noch mehr sozial ausgeschlossen werden als normalerweise, reagieren sie auch sozusagen besonders stark auf diese Ablehnung, indem sie noch unglücklicher und trauriger sind als sonst. Man kann also nicht sagen, dass Kinder, die eben häufig oder relativ häufig soziale Ausgrenzung erleben, sich daran gewöhnen und irgendwie abstumpfen, sondern unsere Daten zeigen im Gegenteil so einen Sensibilisierungseffekt von Kindern, die wenig eingebunden oder eben stark ausgegrenzt werden.
Okay. Das ist ja jetzt gerade wirklich dann auch der unerfreulichste Fall. Und das will man ja unbedingt verhindern, dass Kinder dann wirklich auch im Zweifel Mobbing erleiden oder dass sie halt allgemein eben sich unglücklich fühlen. Das wollen Eltern ja natürlich verhindern und ich glaube, engagierte Lehrkräfte wollen sowas auch unbedingt verhindern. Aber was können die eigentlich dann dabei tun, auch wenn das jetzt natürlich über eure Studie jetzt hinausgeht?
Also alle Kinder streiten sich mal oder ärgern sich mal gegenseitig ein bisschen. Das ist ganz normal und das ist auch wichtig und dient dazu, dass Kinder lernen, wie man mit Konflikten umgeht und wie man sie auch konstruktiv lösen kann. Als tatsächliches Mobbing werden so systematische und gezielte Übergriffe bezeichnet, die auch über einen längeren Zeitraum bestehen und die sich meistens auf einzelne Kinder konzentrieren. Das ist nicht direkt das, was ich in meinen Studien jetzt anvisiert habe. Ich habe mich auf dieses mildere Phänomen bezogen, das heißt auf Erfahrungen, die jedes Kind vermutlich ab und zu mal erlebt, aber die natürlich auch Kinder häufig erleben, die gemobbt werden. Was Kinder tun können, um ihre
Eltern
zu unterstützen. Was Eltern tun können, um ihre Kinder zu unterstützen, das geht so ein bisschen in die Interventionsrichtung. Ich habe letztes Jahr angefangen, die Aus- oder Weiterbildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin anzufangen. Und zu diesem Punkt kann ich eher von Dingen berichten, die ich im Rahmen der klinischen Tätigkeit dieser Ausbildung beobachtet oder gelernt habe und eher weniger von Dingen, die ich systematisch in der Forschung untersucht habe. Es kommt natürlich darauf an, an welchem Punkt zu unterstützen. Prinzipiell ist es wichtig, von Anfang an die soziale Kompetenz von Kindern zu fördern. Das heißt, viel mit ihnen zu reden, die Kinder ernst zu nehmen, wenn sie Probleme haben, Konflikte zu besprechen und gemeinsam eine Lösung zu finden. Und das schult auch die kommunikativen Fähigkeiten von Kindern. Es ist auch gut, wenn die Kinder noch weitere Peer-Kontakte außerhalb der Schule haben. Also wenn sie zum Beispiel in einen Sportverein angebunden sind oder andere Freizeitaktivitäten machen oder in anderen Freizeiteinrichtungen aktiv sind, wo sie auch mit anderen Kindern in Kontakt kommen. Während der Schulzeit ist es wichtig, darauf zu achten, was das Kind von Peers aus der Schule erzählt oder ob es irgendwelche Anzeichen für soziale Ausgrenzung gibt. Da kann ich gerne ein paar Beispiele nennen, aber es ist ganz wichtig, hier deutlich zu sagen, dass es immer auch andere Gründe gibt, die zu diesen Dingen führen können, dass keine Anzeichen für soziale Ausgrenzung sein müssen, überhaupt gar nicht, aber es könnte eben möglicherweise sein. Das heißt, man könnte hellhörig werden, wenn das Kind plötzlich nicht mehr in die Schule gehen möchte, obwohl es eigentlich immer gern gegangen ist und man sonst keinen richtigen Grund dafür finden kann. Wenn das Kind somatische Beschwerden entwickelt, also mehr oder weniger plötzlich oft Bauchweh oder Kopfweh hat, für die aber auch keine körperliche Ursache gefunden werden kann. Wenn es Schlafprobleme entwickelt oder weniger Appetit hat. Oder vor allem auch, wenn sich die Stimmung verändert. Also wenn das Kind oft niedergeschlagen ist, vielleicht sogar so ein bisschen depressiv, traurig oder ängstlicher wird, schüchterner wird oder sich zurückzieht, also viel Zeit allein auf dem Zimmer verbringt. Aber es gibt bei Kindern auch andere Anzeichen in der Stimmung. Und zwar könnten sie auch eher vermehrt aggressiv sein oder reizbar, wenn sie schnell wütend werden oder irgendwie unausgeglichen und nervös sind. Das könnten potenziell mögliche Anzeichen sein. Und wenn man dann das Gefühl hat, das Kind hat vielleicht Probleme in der Schule, dann sollte man das auf jeden Fall ernst nehmen und mit dem Kind drüber sprechen. Auch mögliche Handlungsalternativen für solche Situationen überlegen, in denen es irgendwie geärgert wird, damit das Kind in diesen Situationen sich nicht so hilflos ausgeliefert fühlt. Man könnte versuchen, den Selbstwert zu stärken, denn Kinder, die sozial ausgeschlossen werden, das macht natürlich was mit deren Selbstbild. Das heißt, man kann irgendwelche Erfolgserlebnisse verschaffen, sodass sich das Kind wieder merkt, hey, ich kann ja was. Und wenn man das Gefühl hat, man kommt irgendwie nicht so an das Kind ran oder es leidet sehr stark unter der Ausgrenzung, entwickelt möglicherweise schon eine depressive Symptomatik, dann kann man auch erwägen, sich anderweitig Unterstützung zu suchen, also zum Beispiel mal zum Schulpsychologen zu gehen, zu Familienberatungsgesprächen oder auch psychotherapeutische Begleitung in Anspruch zu nehmen.
Mhm. Ich glaube, wir werden sowieso im Zusammenhang mit diesem Podcast dann verlinken auf verschiedene Hilfsangebote zum Thema Mobbing. Mhm. Also das ist auf jeden Fall geplant. Genau. Ansonsten aber, wie habt ihr andere Sachen abgebildet, irgendwie, die einfach mit der Individualität der Kinder zusammenhängt? Gibt es da irgendwie Ergebnisse, die einfach so auf bestimmte Muster deuten?
Also wir haben einige Variablen quasi untersucht, um zu finden, für welche Kinder die Zusammenhänge stärker sind und für welche schwächer. Da haben wir aber tatsächlich nichts gefunden, bis auf dieses für Kinder, die im Mittel wenig eingebunden oder stark ausgeschlossen sind, für sie sind die Zusammenhänge tatsächlich noch stärker als für Kinder, die eigentlich immer ganz gut eingebunden sind und nur wenig ausgeschlossen werden. Die scheinen da ein bisschen so robuster zu sein. Aber wir konnten keine anderen Variablen finden, die diese Zusammenhänge tatsächlich moderieren, also verändern. Und das spricht aber eigentlich dafür, dass dieses Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit und Zugehörigkeit ganz universell ist. Und so postuliert es auch die Theorie. Die sagt, es ist für jeden Menschen, jeden Alters, egal was für ein Geschlecht, ist es ganz, ganz zentral und wichtig, wie man sich mit Gleichaltrigen und mit anderen Menschen versteht.
Okay. Viele Kinder, aber natürlich auch Eltern empfinden ja einen ganz schlimmen Leistungsdruck irgendwie, wenn es darum geht, irgendwie an welche Schule kommt jetzt mein Kind, klappt das mit dem Gymnasium, dann sicherlich auch Ängste, klappt das Freunde zu finden, aber eben schon auch, werde ich überhaupt, gerade wenn es um das Gymnasium geht, werde ich die Leistung erbringen, um dort bleiben zu können. Das haben ja wirklich viele. Hat sich das in irgendeiner Weise auch in deiner Studie abgebildet?
Also es ist auf jeden Fall so, dass die Kinder in unserer Studie, wo wir ja eben auch präzise den Übergang aufs Gymnasium untersucht haben, mit vielen neuen Fächern und vielen neuen Lehrkräften und einem gestiegenen Leistungsdruck konfrontiert sind. In unseren Daten können wir sehen, dass akademischer Erfolg und Misserfolg, also das ist sowas wie, heute habe ich Aufgaben in der Schule gut hinbekommen, heute war ich erfolgreich, auch bei schwierigen Aufgaben, habe Sachen gut gemacht, und Misserfolg wäre, ich habe mich heute nicht so schlau gefühlt, ich habe Sachen nicht geschafft, ich habe das Gefühl, im Unterricht bei etwas versagt zu haben oder nicht gut gewesen zu sein, dass das auch mit den sozialen Beziehungen zusammenhängt. Also je höher die Eingebundenheit, desto eher erleben die Kinder auch akademischen Erfolg, also geben an, dass sie Aufgaben gut gemeistert haben. Und wir sehen, dass die soziale Ausgrenzung auch damit zusammenhängt, wie viel Misserfolg die Kinder berichten. Also wenn sie Schwierigkeiten haben im Sozialen, dann zeigen sie auch eher oder berichten eher von Misserfolgserlebnissen in der Schule.
Okay. Und gab es dann auch die andere Richtung? Du hast ja jetzt gerade berichtet, dass die Kinder, die eben sich sozial gut eingebunden gefühlt haben, dass die dann auch häufig bessere Leistungen hatten oder mehr akademischen Erfolg. Gab es die andere Richtung dann eigentlich auch? Also dass sozusagen mehr akademischer Erfolg dann irgendwie auch zu mehr Selbstbewusstsein beigetragen hat und sie deswegen auch sich mit Kindern besser verstanden haben beispielsweise? Dann dachten,
Ja.
okay, jetzt kann ich das, dann kann ich auch das.
Ja. Ja, ich gehe auch hier davon aus, dass es so ein wechselseitiger Zusammenhang ist, dass es immer alles mit reinspielt und das nicht so ist, dass wir nur einen Effekt von Eingebundenheit auf Leistung finden, sondern genauso, wie Sie gesagt haben, dass am Ende alles irgendwie miteinander zusammenspielt. Was wir auch gefunden haben, also wir haben die Leistungsangst von Kindern gemessen, weil wir das natürlich auch besonders am Gymnasium ein ganz wichtiges Konstrukt fanden. Das haben wir im Prätest erhoben und die Leistungsangst haben wir im Prätest und im Posttest erhoben. Das war, inwieweit die Kinder angeben, dass sie Angst haben, wenn die Lehrerin oder der Lehrer eine Arbeit ankündigt, ob sie abends im Bett liegen und sich Sorgen machen, wie sie im Unterricht abschneiden oder ob sie in die nächste Klassenstufe versetzt werden oder auch sowas wie, ich beteilige mich selten im Unterricht, weil ich Angst habe, etwas Falsches zu sagen. Also solche Fragen waren das. Und die haben wir ganz am Anfang am Gymnasium erhoben, das war in der dritten Schulwoche und dann nochmal nach den Herbstferien, also das war in der 11. Woche. Und dazwischen lagen diese 4 Wochen, in denen wir täglich Daten erhoben haben. Und was ich hier finden konnte, war, dass Kinder, die über diese 4 Wochen, die ja zeitlich zwischen diesen 2 Messungen von Leistungsangst lagen, mehr soziale Ausgrenzung von Peers erlebt haben, dass die einen Anstieg in der Leistungsangst gezeigt haben. Das bedeutet, Kinder, die am Gymnasium nicht gut bei ihren Peers ankommen, zeigen über die ersten Wochen hinweg an der neuen Schule einen Anstieg der Leistungsangst. Das heißt, auch hier kann man wieder sehen, wie verflochten so der akademische und soziale Bereich in der Schule eben ist.
Welche Empfehlungen habt ihr da eigentlich an Lehrkräfte?
Also Lehrkräfte haben natürlich einen unfassbar anstrengenden Job. Die haben sehr viele unterschiedliche Kinder vor sich sitzen, die alle individuelle Bedürfnisse haben und die, für die man auch oft unterschiedliche Leistungsanforderungen stellen muss. Und deswegen müssen Lehrkräfte sehr viel gleichzeitig im Auge haben, auf viele Dinge gleichzeitig achten. Und trotzdem ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass die meisten Lehrkräfte sehr engagiert sind, auch auf ein positives Miteinander zu achten, dass sie viel Wert auf einen positiven Umgang legen und darauf, dass zum Beispiel niemand ausgelacht wird oder so. Und das ist es letztendlich auch, was meiner Meinung nach eine Rolle spielt. Also die Lehrkräfte sollten ein offenes Ohr und Auge für das soziale Geschehen in der Klasse haben. Und das beschränkt sich eben nicht nur auf die Pause, sondern da passiert auch ganz viel sozial in der Klasse, im Unterricht und während Gruppenarbeiten. Und wie gesagt, eine Gruppenarbeit muss nicht zwangsweise positiv sein. Also auch da können Kinder ja irgendwie schlechte soziale Erfahrungen machen. Aber es gibt eben Studien, die zeigen, dass wenn sich die Lehrkraft verantwortlich fühlt für das soziale Geschehen in der Klasse und eben nicht denkt, naja, ich bin dafür zuständig, dass die Kinder was lernen und nicht, dass sie sich gegenseitig mögen, sondern Verantwortung dafür übernimmt, dann passiert weniger Mobbing in der Klasse. Und ich habe aber das Gefühl, dass die Lehrkräfte da alle sehr engagiert sind. Und wichtig wäre natürlich auch, wenn ihnen was auffällt, dass sie das dann mit den Eltern rückbesprechen und da so ein kontinuierlicher Austausch zwischen Lehrkräften und Eltern stattfinden kann.
Mhm. Okay. Gibt es da eigentlich Sachen aus deiner Studie, die wir jetzt gerade noch nicht besprochen haben, wo du sagst, so die Frage vermisse ich jetzt aber noch die ganze Zeit?
Ich glaube nicht.
Okay. Und wenn du jetzt irgendwie im Anschluss an deine Ergebnisse die Möglichkeit hast, sozusagen so, okay, ich habe jetzt auf jeden Fall finanzielle Mittel, ich möchte gerne die und die Fragen erforschen und zwar auf diese Art und Weise. Hast du da schon irgendwelche Sachen im Kopf?
Ja.
Das stimmt, oder?
Ja. Also ich habe tatsächlich auch letztes Jahr finanzielle Mittel eingeworben, mit denen ich jetzt demnächst loslege und eine neue Studie starte. Da geht es so ein bisschen darum, was passiert denn außerhalb des Schulkontextes. Also ich habe mich eben in diesen Studien darauf konzentriert, was passiert mit MitschülerInnen in der Schule und habe mich aber so ein bisschen gefragt, wie viel ich verpasse, was so am Nachmittag passiert. Und durch den Wandel wird es ja auch immer wichtiger, was die Kinder sozusagen in digitalen Netzwerken für einen Austausch haben und für Erfahrungen machen. Sodass ich in dieser neuen Studie, die heißt Zebra, möchte ich ein bisschen gucken, wie viel sind die Kinder am Nachmittag noch auf WhatsApp? Gibt es da eine Klassengruppe? Was sind da so die Erfahrungen, die die Kinder machen? Weil ich kann mir schon vorstellen, es ist positiv, man kann sich da nochmal austauschen und fragen, was gab es nochmal für Hausaufgaben in Deutsch? Aber das ist bestimmt auch nicht alles nur positiv, was da passiert. Und dann gibt es noch ganz viele Gruppen, in denen dann immer Person XY ausgeschlossen wird, also nicht mit drin ist und so. Aber es ist nicht nur WhatsApp, es ist auch Instagram oder Snapchat, TikTok. Es gibt ja ganz, ganz viele Apps und Angebote, die auch schon von Kindern genutzt werden. Und da möchte ich ein bisschen schauen, erstmal wirklich, wie viel nutzen Kinder das? In welchem Alter nutzen sie das? Was machen sie da? Ist es aus Langeweile? Ist es aus Angst, irgendwas zu verpassen? Also warum werden diese Angebote genutzt? Was wird da gemacht? Und wie hängt das mit Stimmung zusammen? Was ist mit sozialen Erfahrungen? Gibt es da auch möglicherweise, also es wäre dann in einem längerfristigen Schritt noch zu schauen, ob es auch so Spillover-Effekte gibt. Das heißt, im Internet ist die Hemmung für soziale Ausgrenzung geringer. Das heißt, es könnte dort anfangen, dass bestimmte Kinder sozial ausgeschlossen werden, weil es mir leichter fällt, ein anderes Kind zu ärgern im Internet. Ich muss das ja nicht face-to-face machen. Und dann springt es aber sozusagen über, weil es hat im Internet schon stattgefunden und dann ist es auch leichter in der Schule für mich, das Kind zu ärgern. Mhm. Also sowas wären auf jeden Fall Fragen, die ich gerne untersuchen möchte.
Mhm. Okay, und aber das hat noch nicht angefangen. Also da bist du noch in der Planungsphase, aber eben da gibt es noch keine Umfrage, die bereits läuft. Oder gibt es da schon irgendwie einen Termin, wann es losgehen könnte damit?
Ja, also es soll im zweiten Schulhalbjahr in 21 jetzt, also so April, Mai, Juni.
Ja, und hast du schon Schulen, die mitmachen? Oder
ich werde das auch aufgrund der aktuellen Situation als Online-Studie planen. Also ich werde Fragebögen dann jeden Tag quasi rausschicken und wahrscheinlich auch nur einmal am Tag, damit da also eben die Belastung nicht so hoch ist und dann quasi per E-Mail verschicken und dann können Kinder in ganz Deutschland daran teilnehmen.
Das ist ja auch großartig. Da gibt es ja dann doch einiges Potenzial jetzt auch mit den Online-Studien. Hat sich das eigentlich stark geändert jetzt durch Corona oder ist das etwas, was auch vorher schon doch als Mittel auch anerkannt und häufig verwendet worden ist?
Also es ist schon anerkannt und häufig verwendet worden. Wir haben es vor allem immer nicht eingesetzt, weil wir ja diese Arbeitsgedächtnisaufgaben auch benutzen wollten und die halt auf den Smartphones implementiert sind. Aber ich werde mich jetzt auf diese soziale Schiene sozusagen erstmal konzentrieren. Und vor allem, also ich habe das Gefühl, das hat sich schon verändert. Ich glaube, ohne Corona wäre ich jetzt nicht unbedingt auf online umgestiegen. Aber ich glaube, dass es einfach gut funktioniert und dass die Kinder auch durch Corona noch mal besseren Kontakt dazu bekommen haben. Ich bin der Meinung, ich kann das denen zutrauen und die bekommen das hin.
Okay, gut. Gibt es noch irgendwas? Es hat ja kürzlich auch so eine Veröffentlichung zu Cybermobbing gegeben. Gibt es was, was du noch dazu sagen möchtest?
Also mich hat es schon eher bestätigt. Ich habe ja den Antrag für die Finanzierung, die ich da bekommen habe, jetzt fast vor einem Jahr geschrieben. Das heißt, es ist ein bisschen Zeit schon her. Und dass jetzt diese Studie kam, da habe ich mir schon gedacht, okay, das ist super gut, dass ich diese Studie jetzt durchführen kann. Das ist total wichtig. Es wird immer relevanter. Gerade in Corona war es bestimmt noch mal mehr ein Thema. Die Kinder waren einfach längere Zeit online, dadurch, dass man ja auch nicht mehr in Sportverein konnte und alles Mögliche. Was soll man sonst den ganzen Tag auch machen, muss man ganz ehrlich sagen. Und dadurch ist es, glaube ich, noch mal relevanter geworden. Mich hat es ein bisschen in dem bestätigt, was ich befürchtet habe. Aber ich hoffe, auch hier, dadurch, dass ich wieder soziale Eingebundenheit auch messen werde, auch nochmal diese Differenzierung vorzunehmen. Weil solche Studien, also es passiert dann einfach auch schnell, dass der Fokus auf was Negatives gerückt wird. Und ich glaube auch, dass viele unschöne Erfahrungen im Internet gemacht werden, auch von Kindern. Aber ich hoffe doch, dass auch mehr Austausch zum Beispiel mit Peers stattfindet, als es offline der Fall sein würde. Vor allem, weil man sich ja jetzt nicht mehr gut treffen konnte. Und von daher möchte ich da schon irgendwie auch ein differenziertes Blick drauf werfen. Also nicht, dass ich sagen möchte, das wird in anderen Studien nicht gemacht. Aber genau, ich ja, bin einfach mal gespannt, was in meiner Studie rauskommt. Und für mich hat es auf jeden Fall die Bedeutung nochmal hervorgehoben von solchen Studien und dass wir uns jetzt dieser digitalen Welt auch irgendwie öffnen und sagen, das ist was, was dazugehört, was wir uns nicht mehr wegdenken können, aber dann sollten wir doch auch wissen, was da tatsächlich passiert.
Okay. Und inwiefern, dadurch, dass du ja auch diese Ausbildung zur Kinder- und Jugendtherapeutin machst, inwiefern bedingt sich das eigentlich gegenseitig? Also wie viel nimmst du von deiner Forschung in diese Therapieausbildung mit rein und wie viel nimmst du von deiner Therapieausbildung wiederum in die Forschung mit rein?
Ja, ich glaube, dass das
Der
sehr.
klassische Transfer.
Ja. Ja, doch, ich glaube tatsächlich, dass ich viel von der Praxis in die Forschung nehme, aber auch andersrum. Also ich habe schon in der praktischen Tätigkeit gesehen, auch wie viele Kinder Probleme im Sozialen haben, also im sozialen Miteinander einfach. Und dass viele Kinder irgendwie anecken, einfach weil sie es nicht besser wissen. Also das ist ja auch, das hat den positiven Aspekt, dass man eben soziale Kompetenzen und alles auch schulen und trainieren und verbessern kann. Das gibt Hoffnung, einfach auf Verbesserung. Man kann da was machen. Und trotzdem nehme ich auch in die praktische Tätigkeit mit, dass ich einfach empirisch sehen konnte, wie wichtig das für Kinder ist, in der Schule sich gut mit anderen zu verstehen, weil es könnte sein, dass man so ein bisschen dazu tendiert, so Kinder, die irgendwie sozial anecken und häufig in Streit verwickelt sind, dass man halt einfach denkt, sie wollen es vielleicht so oder provozieren das, aber letzten Endes gehe ich davon aus, dass auch diese Kinder sehr darunter leiden. Und dass man das einfach immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte. Das ist nichts, was sie wollen oder provozieren, sondern es ist selbst außerhalb ihrer Kontrolle und es passiert, obwohl sie es eigentlich nicht wollen. Also, aber ja, ich glaube auch, dass ich in der praktischen Tätigkeit auch gesehen habe, wie viel die Kinder so am Smartphone sind und mir dann auch wiederum dachte, okay, da passiert viel und das habe ich bisher noch nicht abbilden können in meinen Daten. Also ich glaube, da findet sehr viel hin und her quasi statt im positiven Sinne, denke ich.
Okay. Ja, dafür dann viel Erfolg weiterhin. Ne?
Danke.
Ich glaube, wir sind jetzt auch am Ende, nämlich von unserem Podcast angekommen. Und ja, ich danke dir ganz doll und wie gesagt, viel, viel Erfolg für deinen weiteren Weg.
Vielen Dank und vielen Dank auch für die Einladung.